New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit. New Work, jetzt erst recht, Fragezeichen und Ausrufezeichen. So der Titel unseres heutigen Podcasts in der Reihe New Work Theory. Ich begrüße alle Hörer zu einer neuen Folge, die ein bisschen anders ist als alle vorhergegangenen. Heute haben wir nämlich Gäste eingeladen, die mit uns die Frage bearbeiten, in welche Richtung wird sich wohl das Thema New Work in Zukunft entwickeln. Als ersten Gast darf ich Melanie Postler begrüßen. Sie ist Chief Energy Officer der Firma Dark Knights und diese Firma kümmert sich interessanterweise, ich finde den Ausdruck sehr nett, darum, die Arbeit artgerecht zu machen. Sie hat Wirtschaftspsychologie studiert und leitete bereits ein sozial-ökologisches Start-up. Bei Dark Knights berät sie im Rahmen der Organisationsentwicklung Unternehmer und Unternehmerinnen. Als unseren zweiten Gast darf ich Kim Körber begrüßen, ebenfalls von Dark Knights. Er hat ursprünglich BWL studiert, hat aber schnell gemerkt, dass seine Stärken wohl eher in der Praxis liegen. Seit 15 Jahren betätigt er sich deshalb als Start-up-Gründer von, wie ich gehört habe, mehreren Start-ups. Und heute berät er Unternehmen und agiert auch, wie er mir mitgeteilt hat, als Mentor und Trainer für besonders mutige Macherinnen und Macher. So, und außerdem ist natürlich wie immer dabei Andreas Schiel. Hallo Andreas. Andreas, du führst uns heute durch die Podcast-Folge.
Jawohl.
Und deshalb auch gleich meine erste Frage an dich. Worum soll es denn heute genau gehen?
Ja, worum soll es heute gehen? Um die Frage, wie weiter mit New Work, würde ich mal sagen. Was ist da eigentlich dran? Und was ist die richtige Art und Weise, mit dem Thema umzugehen? Was wir schon bei unserer letzten Folge behandelt hatten. Und das war dann auch die Folge, auf die Kim als erster gestoßen ist und mich kontaktiert hat und gefragt hat, wollen wir da nicht mal zusammen eine machen? Und das ist auch sehr naheliegend, weil Melanie und Kim eben beide mit dem Thema auch sehr viel zu tun haben, sehr engagiert zu dem Thema New Work stehen. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir doch mal eine Folge zu viert. Und jetzt begrüße ich die beiden auch mal ganz direkt. Ihr habt ja noch keinen Ton gesagt. Hallo Melanie, hallo Kim. Willkommen bei uns. Und wir sind natürlich gespannt auf unsere erste Folge mit Gästen. Und jetzt seid auch ihr schon an der Reihe, weil jetzt dürft ihr natürlich mal erzählen, was habt ihr uns, so machen wir das ja immer hier so für eine These eigentlich mitgebracht für unsere heutige Folge. Was verbindet sich damit? Worum soll es heute gehen?
Ja, von außen betrachtet auf New Work Unternehmen, nenne ich es jetzt mal, oder Unternehmen, die sich New Worky verhalten, scheint New Work ja einfach neue, andere Methoden, andere Arbeitsweisen zu sein. Und insofern verstehe ich die These, die Haltung dahinter, ja, New Work ist ja auch nur irgendwie eine weitere Management-Mode, ne, was ihr in eurer letzten Podcast-Folge auch unter anderem gestatet habt und geht auch wieder vorbei vielleicht, ne? Und wir sagen halt, naja, wenn wir New Work in seinen Wurzeln verstehen, also in der Utopie nach Frithjof Bergmann, dann muss die erstmal richtig aufblühen. Und wir dürfen halt erstmal New Work radikal zu Ende denken, also nicht auf Methoden herunterspielen oder runter reduzieren, sondern wirklich mal in der ganzen Utopie erstmal begreifen und dort eben anzufangen. Und so konsequent umgesetzt, ne, kann es dann jetzt erst richtig Fahrt aufgenommen werden.
Also New Work richtig konsequent, richtig radikal angehen. Genau, das fanden wir eine spannende These, um darüber mal zu diskutieren, weil Stefan und ich, wir haben ja gerade in der letzten Folge auch darüber gesprochen, eigentlich New Work, das ist ja so eine ja, mittlerweile auch schon wieder fast für einige jedenfalls eine zurückliegende Mode des letzten Jahrzehnts, ja, die auch mit vielen Oberflächlichkeiten verbunden war, einen richtigen Hype eben auch erlebt hat, zumindest in bestimmten Teilen, in bestimmten Branchen. Da ist natürlich, kommt jetzt gleich die kritische Frage zurück, ist das nicht eigentlich zwecklos, jetzt nochmal so richtig aufs Gas zu drücken, wo die ganze Sache vielleicht für viele eigentlich schon wieder vorbei ist? Ne? Also haben wir nicht da eine Mode gesehen, das war ganz nett, aber eigentlich hat das nicht so funktioniert. Jetzt sind wir in so einer Polykrisenzeit, in der vielleicht auch Unternehmen weniger Risiken eingehen wollen. Und ist das jetzt nicht eigentlich Schnee von gestern, New Work? Also seid ihr nicht, kommt ihr nicht 5 Jahre zu spät sozusagen?
Der Titel der Folge verrät es ja schon. Ich würde nur aus dem Titel der Folge jetzt erst New Work, jetzt erst recht das Fragezeichen rausnehmen und einfach ein Ausrufezeichen draus machen. mit dem Thema New Work. Ihr hattet es ja auch letztes Mal in der Folge schon und deswegen fand ich das auch so spannend. Das ist ja so ein Sammelbegriff von vielem und sehr methodenlastig. Und im Endeffekt geht es aber bei New Work um einen Zielzustand und eine Utopie. Und das kann nur in Anführungszeichen ganzheitlich funktionieren. Und diese einzelnen Methoden und diese Restrukturierung, das ist, ich will es jetzt mal ein bisschen ketzerisch formulieren, ist halt schon, ist Augenwischerei in dem Sinne, dass es nie auf New Work einzahlen kann, weil man New Work immer nur als ganzheitliches Zielbild sehen kann, was man auch nur ganzheitlich umsetzen kann. Deswegen werden immer, das ist so wie eine Impfung versus ein Virus. Ein Virus kommt rein und der Körper wehrt sich dagegen, versus eine Impfung wird implementiert und ist dann fester Bestandteil des Systems. Und man kann es nicht in einzelnen Aktionen denken, New Work, sondern man muss es ganzheitlich denken. Und dementsprechend ist das jetzt so, ja, es kann, man kann es sehen als Mode, aber wenn man sich mal das Buch oder den Erfinder anguckt, frei nach dem Ricola Mottovera hat es erfunden, der liebe Herr Bergmann, und sein Buch liest Neue Arbeit, Neue Kultur, dann wird man einfach sehen, dass das extrem erstrebenswert und gerade in Krisenzeiten eine riesige Chance ist, eben das ganzheitlich zu sehen.
Also das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, in die Stefan und ich durchaus auch argumentiert haben in unserer letzten Folge, wo wir auch gesagt haben, natürlich gibt es eine Substanz irgendwie von New Work, die vielleicht eben nicht, ja, eben gerade an den erkennbar ist an den oberflächlichen und beliebten Moden wie, keine Ahnung, was Kicker ins Unternehmen, ne? Und dann haben die Leute Spaß bei der Arbeit oder so. Und diese Substanz, das lohnt sich vielleicht auch. Dennoch ist das natürlich, man kann sich das vielleicht auch zu leicht machen und sagen, ja, da ist schon was dran, wenn man es nur ganz richtig macht. Deswegen wollte ich euch einfach nochmal fragen, ja, das würde ja wohl heißen, eigentlich ist das von vielen noch nicht richtig verstanden worden. Und was ist denn dann eigentlich das echte New Work, das richtige New Work, das ganzheitliche New Work? Was macht das denn aus? Woran erkennen wir das denn? Was hat das für Eigenschaften aus eurer Sicht?
Ja, absolut. Ich fange immer ganz gerne bei einem Beispiel an. Es gibt einen Stamm im Amazonas, die haben das sogenannte sechste Generationen-Prinzip. Das heißt, die überlegen sich bei jeder strategischen Entscheidung für ihren Stamm, was es für eine Auswirkung in der sechsten Generation hat. Und machen sich deswegen natürlich extrem lange und auch extrem viel Gedanken über die Auswirkung dessen, was sie als nächstes tun. Und bei New Work ist es gefühlt ein bisschen ähnlich. New Work ist ein Zielzustand. Das heißt, und da kann ich immer nur empfehlen, das Buch einfach mal von Bergmann wirklich von vorne bis hinten zu lesen. Da geht es ja im Endeffekt darum, dass Arbeit wieder etwas Befreiendes und nichts mehr Beklemmendes ist, so wie das in der heutigen Zeit oft ist. Wir hören es, Quiet Quitting und die ganzen Trends auf dem Arbeitsmarkt sprechen ja dafür, dass es, ja, wie soll man sagen, dass es da ein gewisses Krisenpotenzial gibt. Und gibt es dann halt Prinzipien, die von Bergmann geprägt wurden, die eben das New Work Zielbild ganz gut beschreiben, was man eben aber auch schon direkt auf das Hier und Jetzt applizieren kann, beziehungsweise runterbrechen kann. Das sind solche Geschichten dann wie Luxus-Selbstversorger. Das heißt, dass man als Firma alle Kapazitäten, beziehungsweise nicht nur nicht nur Kapazitäten, sondern auch Capabilities braucht, um ein gesamtheitliches Offering herbeizuführen, dass man versucht, in Anführungszeichen ein geschlossenes Werterbringungssystem darzustellen, was sich selbst versorgen kann. Da geht es viel um das Thema Rollen und Verantwortlichkeiten, Organisationsstruktur. Dann spricht Bergmann in seiner Utopie über das Thema Hightech-Eigenproduktion. Das heißt, in seiner Utopie geht es um das Thema, dass man mit 3D-Druckern quasi alles selber herstellen kann, was man so im Alltag braucht. Bedeutet im Hier und Jetzt menschliche Arbeit Menschen machen lassen und Maschinenarbeit Maschinen machen lassen. Das Thema Automatisierung, das Thema künstliche Intelligenz so zu nutzen, dass man quasi die Roboterarbeit aus den Menschen wieder rausbekommt, sodass sie ihr individuelles Potenzial entfalten können. Und da kommt dann nämlich die dritte Thematik, dieses etwas arbeiten, was man wirklich, wirklich will. Also nicht nur das, was man gut kann, sondern das, was einen ganzheitlich erfüllt. Aber das ist in einem, und dann kommen wir wieder noch zu einem anderen großen Thema, das ist halt in einem klassischen, ich muss das Wort benutzen, kapitalistisch geprägten, mit dem jetzigen Menschenbild geprägten Kapitalismus auch so eigentlich nicht möglich. Dementsprechend muss man sowas eben von vornherein als Grundprämisse in einem Arbeitssystem, wie auch immer man das dann aufbaut, eben implementieren. Und eine große Sache, und da schließt sich der Kreis von dem, was ich am Anfang gesagt habe, das, was Bergmann eben als die größte Herausforderung eigentlich auch beschreibt rund um das Thema New Work, ist die Armut der Begierde. Das bedeutet, dass wir im Hier und Jetzt keinen relevanten und erstrebenswerten Zielzustand definiert haben, systemisch. Weder auf Firmenebene noch auf globaler Ebene, dem wir entgegenstreben können. Und wir Menschen streben. Der Mensch strebt. Frei nach dem Motto, Stillstand ist Rückschritt. Wir sind uns immer am Weiterentwickeln gewesen. Die Herausforderung ist, dass wir nichts mehr haben, dem wir uns entgegenentwickeln wollen. Es sind nur noch inkrementelle Bottom-up Verbesserungen und New Work baut eben darauf auf, dass es eine systemische Vision gibt, wo die Menschen sagen, ja, das ist erstrebenswert. Dafür muss man sich aber Zeit nehmen und vor allem muss man das systemisch und gesamtheitlich institutionalisieren, damit dann im Inneren, dann ist es völlig, eigentlich, mir ist es auch egal, ob jemand sagt, also New Work ist ja agil, sage ich, nee, New Work kann auch Wasserfall sein. Es spielt überhaupt keine Rolle, was man dann im Endeffekt für Methoden nimmt, wenn man weiß, was ist der Zielzustand und wohin soll die Reise gehen, dann sind die Methoden völlig zweitrangig. Und deswegen wird auch meines Erachtens so viel auf den Methoden rumgeritten. Und deswegen wird auch New Work als Methodensammlung verstanden, weil sich niemand über ein Zielbild Gedanken macht. Und das ist New Work, nichts anderes. Das ist ein Zielbild, ein Zielzustand und hat nichts mit den Methoden zu tun.
Mhm. Ja. Spannend. Aber also ich habe jetzt aufgefangen, also man muss sich Zeit nehmen, man muss es wirklich wollen, man braucht eine Vision und ein ganzheitliches Konzept. Ist natürlich die Frage, wie kriege ich das in ein Unternehmen? Ihr habt ja darin auch praktische Erfahrung und das würde mich nochmal sehr interessieren. An was für ein Unternehmen oder an was für Unternehmen tretet ihr denn damit heran und womit kann man dann anfangen? Womit können die loslegen? Weil wir haben ja immer ein real existierendes Wirtschaftssystem. Dann passiert eben genau das, was wir über die letzten, im letzten Jahrzehnt vielleicht gesehen haben. Normale Unternehmen versuchen eben so ein paar Aspekte aufzunehmen von so einer neuen Idee wie New Work. Und natürlich läuft das über Methoden darin, dass man vielleicht einzelne Prozesse ändert oder auch erstmal vorsichtig anfängt, in einer Abteilung was zu verändern. Aber so wie ihr es jetzt erzählt, würde ich eigentlich sagen, da muss sich ja alles ändern, oder? Also wie legt man da los?
Ja, ich verstehe, das kann ein bisschen überwältigend sein, wenn man jetzt sagt, okay, wow, ich muss jetzt alles irgendwie ändern, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ich greife da gerne halt auf die Entwicklungstheorien zurück. Wir alle erweiterten in unserer menschlichen Entwicklung ja immer mehr unseren Wahrnehmungsraum, also unseren Raum der Möglichkeiten. Vielleicht kann sich der ein oder andere an seinem letzten persönlichen Wachstum erinnern und dann gab es nur noch ein Davor und ein Danach. Und so ist es auch auf dem Weg zu New Work und dieser Weg darf genauso offen sein, genauso visionär sein wie der Zielzustand. Ich sage da gerne oder ich zitiere da gerne, the way you get into the future is the future you get. Deshalb, um auf deine erste Frage einzugehen, also je nach Möglichkeitsraum, also das muss ja auch erstmal möglich sein, sich vorstellen zu können, auf diesen Weg zu gehen. Und zwar ist das nicht der Weg der KPIs. Das dürfen wir hinter uns lassen. Ja, Zahlen, nur auf Zahlen gucken, das dürfen wir hinter uns lassen, wenn wir uns wirklich auf einen potenzialentfaltenden, sinnmaximierenden, in die Zukunft eben auf den Weg machen wollen. Das heißt, mit uns arbeiten Menschen zusammen, die daran glauben und die sagen, hey, meine bisherigen Wege und jetzt vor allem in diesen multiplen Krisen hilft ja nichts. Es hilft ja nicht, vergangene Methoden, vergangene Haltungen, und darum geht es vor allem, da festzuhalten, weil es funktioniert ja nicht. Also sind da die mutige MacherInnen, die am Anfang auch nochmal genannt wurden. Das sind dann tatsächlich unsere Kunden oder die wir auch anziehen. Und da sagen wir auch, klar, die Person oder der Mensch, der im Unternehmen am ehesten den Rahmen gibt und beeinflusst, und das ist halt in den allermeisten Fällen genau eine Person oder eben die Geschäftsführung ausmachen, meistens die visionäre Rolle in der Geschäftsführung, die ist meistens unbewusst und manchmal aber auch tatsächlich bewusst benannt. Auf jeden Fall erkennt man die ja auch leicht.
Ja.
Und dann gibt es meistens noch den einen oder anderen Intrapreneur, der schon immer da ist oder der so fast schon irgendwoher einen Direct Report zu diesem Visionär ist. Genau, mit den Menschen starten wir, um erstmal deren Möglichkeitsraum zu erweitern. Und da ist jede Person für was anderes offen.
Aber am Ende habe ich den Eindruck, ist das dann so wie bei Bergmann, die müssen es wirklich, wirklich wollen, oder?
Ja.
Sehr schön gesagt. Wundervoll. Und
dann, also ich stelle mir das jetzt so ein bisschen so vor, vielleicht sind die Personen und die Unternehmen, die ihr anspricht, sind vielleicht die nach dem Hype übrig geblieben sind. Ist das so?
Diejenigen, die verstehen, dass es kein Hype ist.
Ja.
Ich glaube, das ist so das Entscheidende. Also wir hatten auch vor kurzem ein Gespräch mit einem Beratungsunternehmen, die sagten so, auf die sind wir aufmerksam geworden, weil die auf LinkedIn irgendwie sich positioniert haben, so nach dem Motto, New Work ist ja doof, eigentlich ist es ja Human Work. Und dann erzählt er uns so ein bisschen, was sie unter Human Work verstehen. Und dann sagten wir, ja, das ist genau das, was Bergmann sagt. Exakt das. Die Herausforderung ist, die meisten wissen halt nicht um Bergmann. Also die hören New Work und haben sich mit dem Thema noch nie wirklich tiefergehend so beschäftigt, dass sie wissen, was das überhaupt heißt. Und das ist eine mannigfaltige Herausforderung. Und ja, ich glaube, also meine Meinung, Mel, gerne auch du dazu, aber meine Meinung ist, diejenigen, die an diesem Menschenbild und auch an dieser Haltung festhalten, das sind diejenigen, die eine Chance haben und die es eigentlich wirklich, wirklich wollen, ohne es vielleicht so zu nennen.
Also das Menschenbild, dass der Mensch im Grunde kooperativ und sinnorientiert ist und auf jeden Fall mit diesen beiden Eigenschaften zur Gesellschaft beitragen will. Da muss man erstmal dran glauben, weil wir das weit verbreiteste Menschenbild, das ja auch irgendwo in der Schule uns eingetrichtert wird, ist ja, dass wir egoistisch und relativierend zueinander uns auf jeden Fall in Konkurrenz immer befinden und so auch in der Unternehmenswelt. Ne? Also es ist ganz, ganz wenig Kooperation statt.
Ja, das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen vor dem Projekt sehr voraussetzungsreich. Ich kenne ja Projekte, die von Externen in Unternehmen hereingetragen werden. Ich kann mir das extrem schwer vorstellen, in klassische Unternehmen mit so einem Impetus reinzugehen, weil da herrscht nach wie vor ganz klar, das habt ihr ja auch gerade gesagt, eine andere Denken, ein anderes Menschenbild, aber auch andere Dinge, die in der Kultur verankert sind, vor, die die erstmal entlernt werden müssen. Das ist ein relativ weiter Weg für normale Leute. Oftmals passiert aber vielleicht sogar noch was viel Schlimmeres. Und da hänge ich dann auch meine Frage dran, wie er damit umgeht. Ich war mal bei einer Veranstaltung, da war da tatsächlich der Herr Bergmann dabei. Eine Veranstaltung im ganz großen Stil, die in Hamburg stattgefunden hat, mit Hunderten von Personalleuten, die dann gejubelt haben, als der Herr Bergmann kurz vor seinem Tod, das ist ja ein Jahr oder zwei vor seinem Tod gewesen, da, ich glaube, im Rollstuhl saß und also sich gewundert hat, wie verrückt, warum jetzt diese ganzen smarten Leute ihn da auf einmal auf der Uhr haben, nachdem das 30 Jahre lang eigentlich nicht so à jour war. Und ich glaube, und da wurden aber auch diese Dinge mit wirklich, wirklich wollen und so weiter kolportiert. Aber ich hatte immer den Eindruck, das verstehen die Leute völlig anders als er. Und ich glaube, es hat ihm auch geschwant, dass er da im falschen Film ist irgendwie. Also meine Frage sozusagen in dem Zusammenhang ist, man kann dagegen sein, das ist relativ legitim, das werdet ihr sehr, sehr häufig entdecken, aber man kann ja auch dafür sein, aber es völlig falsch verstanden haben. Und dann führt das ja auch zu nichts. Wie geht ihr damit um?
Ja, also wir halten jetzt nicht die New Work-Flagge so, dass wir sagen, ihr müsst jetzt alle New Work machen, sondern wir wollen ja einfach, dass wir wieder artgerecht leben. Und das ist im Grunde, wir müssen das nicht so benennen, also nicht New Work benennen, um zu New Work zu kommen. Also um konkret auf deine Frage einzugehen, wenn eine Person, ein Unternehmer das Problem hat, dass irgendwie die Menschen sich viel zu weit auseinander driften in seinem Unternehmen, ja, also durch die individuellen Bonussysteme zum Beispiel, dann vielleicht sogar irgendwie in Konkurrenz zueinander treten, sich nicht mehr ihre Erfolge teilen oder ihre Learnings und irgendwie ihm auch so ein bisschen diese emotionale Tiefe fehlt, ja, was macht das eigentlich mit mir und warum fühle ich mich so leer? Also wenn er die Krise zum Beispiel hat, dann begleiten wir ihn da, wo er steht. Oder wenn du sagst, klassische Unternehmen, also ich frage mich immer, welche klassischen Unternehmen? Meinst du Mittelständler, die wirklich was für die Region und für die Menschen, für die sie verantwortlich sind, machen wollen und einfach Wege suchen, die wirksam sind? Oder meinst du die die AGs halt, die Aktiengesellschaften? Die einfach getrieben sind per System von kurzfristigem Geld oder Gewinnmaximierung.
Ja, also sowohl als auch, was ich meine mit klassischen Unternehmen sind eigentlich die sozusagen durch Unternehmensverfassung daran gebunden sind, in einer Bilanz einen Gewinn auszuweisen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Da kommt man als Geschäftsführer und um seine Pflichten, die man da in dem Zusammenhang hat, ja nicht drumherum. Das heißt also, ganz ohne KPIs geht es halt nicht. Und das wird natürlich dann in den Unternehmen durchdekliniert. Es gibt natürlich Unternehmen, die haben so viel Geld oder so viel Gewinn, die können sich dann eben Sonderthemen leisten. Das ist ja oftmals der Fall, dass man mit sehr ausgefallenen Themen, ich sage jetzt nicht, dass New York Work ausgefallen ist, aber generell, mit ausgefallenen Themen oft gut landen kann bei Unternehmen, die ohnehin so viel Geld haben, dass es denen relativ wurscht ist, ob das jetzt schnell irgendeinen Effekt erzielt. Die sehen da mehr so einen strategischen Vorteil, den sie gegebenenfalls irgendwann mal nutzen wollen. Aber was ich mit klassischen Unternehmen meine, sind eben Unternehmen, die da in so einem härteren Korsett sind, die also im Prinzip permanent an diesen typisch betriebswirtschaftlichen KPIs gemessen werden. Und dann kommen solche Projekte natürlich immer auf die Transferliste in dem Moment, wo es ein bisschen enger wird.
Absolut, 100%.
Ist deine These, dass KPIs der einzige notwendige Weg sind, um den Gewinn zu erzielen, den man braucht als Unternehmen, um nicht nur zu überleben, sondern auch zu wachsen?
Nee, ich habe da keine These nur mit verbunden, sondern ich habe die Wirklichkeit, die ich kenne, beschrieben, wo ein Unternehmer sagt, das sind meine Kosten, das ist mein Umsatz, das ist mein Gewinn und in diesem Schema sozusagen muss ich das Projekt irgendwie rechtfertigen. Also wenn der Geld ausgibt, dann will er irgendwann entweder Umsatz oder niedrigere Kosten zurückhaben, also einen Business Case. Und dann ist man ja im Spiel. Ich sage nicht, dass das der einzige Weg ist, selbstverständlich nicht, aber das ist sozusagen das, was ich mit klassischen Unternehmen meine. Die denken einfach so und mich hätte interessiert, wie ihr gegebenenfalls mit dieser Denke umgeht und da einen Umweg findet oder eine Position findet, ohne wieder da reinzufallen.
Und das ist perfekt, dass du das erwähnst, weil du hast es gerade gesagt, die Masse der Unternehmen wird genauso denken, wie du es gerade beschrieben hast und die wird auch nicht darauf reagieren, was wir tun. Das Entscheidende ist, wir kennen ja alle die Innovationsadoptionskurve, die Standard-Normalverteilung, ganz vorne die Innovator Early Adopter, dann die Early Majority, Late Majority und die Laggards. Und die Early Majority, also die Mehrheit, wie der Name ja schon sagt, ist genau das, was du gerade beschreibst. Die meisten Unternehmen, Shareholder getrieben, gucken auf Dividenden, gucken auf Gewinnmaximierung, gucken auf Kostensenkung. Und das, so blöd sich es anhört, das ist im Moment so. Mit denen können wir nichts anfangen im Sinne von, da ist der Ansatzpunkt ist so schwammig und so. Da gibt's in der Softwareentwicklung würde man sagen, da gibt es keine API. Wir haben mit denen einfach nicht genug Schnittstelle. Was aber ganz klar ist, dass es da draußen Unternehmen gibt, die merken, dass es, und das ist ja so ein bisschen den zweiten vom ersten Schritt, die Masse redet von Gewinnen und Kosten, dass man aber genau über diese Themen, über diese Haltung, die hinter New Work steht, implizit Kosten senkt und Gewinne erhöht und Margen erhöht, weil man eben auf menschenwürdige Automatisierung achtet, weil man weniger Retention hat, weil man sich mehr um Menschlichkeit kümmert im Business, weil man einen positiven Impact auf die Umwelt hat, weil man sich eben darauf bemüht, dass es ganzheitlich menschlich ist. Das heißt, diese Kurzfristigkeit, die bei vielen, also ob das dann die Quartalsziele sind oder die Jahresziele, das ist eigentlich das, was in der Masse diese Pflänzchen eigentlich immer sehr schwer pflegbar bzw. überhaupt setzbar macht. Viele UnternehmerInnen, die wir jetzt mittlerweile kennen, auch aus der Gemeinwohlökonomie, sind aber diejenigen, die sagen, was kommt denn danach? Und wir sind ja auch gerade in einem Prozess, wo viele Unternehmen einfach merken, hui, beziehungsweise UnternehmerInnen, muss man fairerweise sagen. Also diejenigen, die wirklich die Möglichkeit haben, so ein System, Firma maßgeblich zu beeinflussen und auch Entscheidungen zu treffen. Also der erste Aufschlag bei uns ist immer entweder Geschäftsführung oder Inhaberschaft. Mit anderen Ebenen macht es eigentlich fast keinen Sinn, weil dieser Rahmen dafür überhaupt erstmal gegeben sein muss, genauso wie du es gesagt hast. Diese Gewinnmaximierung, überdurchschnittliche Gewinnerzielung, Kostensenkung, wenn das Narrativ ist, das hinter den Veränderungsprozessen stehen soll, dann ist der Mensch immer maximal die zweite Priorität. Und dadurch fällt das aus dem Raster, in Anführungszeichen New Work, und die Haltung, die hinter New Work steht, komplett raus. Dementsprechend muss es UnternehmerInnen geben, GeschäftsführerInnen, die sagen, hey, ich kann es schaffen oder ich schaffe es, einen Rahmen darum zu bauen und darin werden die Dinge dann emergieren. Und das ist ja genau das, was ich am Anfang ja auch erwähnte. New Work ist etwas, wo man einen Rahmen schaffen muss, einen systemischen und visionsgetriebenen Rahmen, in dem die Methoden, wie man da hinkommt, emergieren. Man kann nicht von vornherein sagen, es wird so oder so oder so laufen. Es gibt kein Programm und kein Projektplan für New Work. Und jeder, der was anderes behauptet, der hat das Thema nicht verstanden oder meint was anderes. Und von daher ist es ganz klar, dass man bei den Innovatoren und Early Adoptern überhaupt nur eine Chance hat und auch genau mit denen reden wir, die halt sagen, da geht mehr. Das geht menschlicher, das geht besser für mich als UnternehmerIn, aber auch für uns als Menschheit. Und wenn das nicht gegeben ist, ist immer schwierig, da eine Schnittstelle herbeizuführen.
Aber über den Rahmen, über den würde ich gerne noch mal reden, wie fest der sein muss, wie rigide der vielleicht doch sein muss. Also ich finde, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was ihr jetzt sagt, dass man, also um erstmal so einen Anfangswiderstand zu überwinden, brauche ich wirklich Leute, die es wirklich wollen, die für die Sache brennen, die auch verstehen und die dann auch die Macht haben letzten Endes, um das zu initiieren. und eine Organisation, ein Unternehmen zu verändern. Aber jetzt frage ich mich so auf die Dauer, was kommt denn danach? Also das ist vielleicht gar nicht, wo ihr in eurer Funktion euch so großartige Gedanken machen müsst, zwangsläufig. So ist es ja oft, wenn ich beratend irgendwo hingehe, dann begleite ich einen bestimmten Prozess und dann bin ich da nicht mehr daran beteiligt. Aber wenn wir halt uns jetzt fragen, so wie können wir New Work insgesamt zum Erfolg führen, erscheint es mir zwar logisch, dass einige wenige erstmal sich jetzt so richtig in die Sache reinstürzen und nicht sofort eben die großen Aktienkonzerne das so umsetzen, wie man sich das wünscht. Aber wie kann man das kontinuierlich stabil halten? Das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und dazu wollte ich noch kurz eine Geschichte oder ein Beispiel bringen. Und zwar folgendes. Also Organisationen, Gruppen, wie auch immer, die so ein bestimmtes Klima sozusagen erarbeitet haben, ein bestimmtes Übereinkommen, wie man miteinander umgeht und wie man arbeitet, in denen verändern sich ja die Dinge doch auch immer wieder und das bleibt gar nicht notwendigerweise stabil. Also ihr kennt das vielleicht schon, wenn ihr eine kleine Gruppe von Leuten habt, das ist jetzt mein Beispiel, die ehrenamtlich für irgendwas zusammenarbeiten. Ich engagiere mich für Demokratie hier an meinem Wohnort Münster und wir haben so eine Gruppe gegründet, die sich hier für kommunale Demokratie einsetzt. Und uns ist mit der Zeit eins sehr aufgefallen. Wir haben immer bestimmte Regeln im Umgang miteinander, wenn wir eine Besprechung machen, die wir meistens online durchführen. Und dann ist sozusagen das Personal in dieser Gruppe mit der Zeit hat sich verändert, weil Leute sind rausgegangen, neue sind reingekommen, wie das so geht. Und wir haben festgestellt, wichtig war eigentlich gar nicht, dass die für die Sache brennen und die Dinge verstehen und sich hier für die Demokratie vor Ort auf eine bestimmte Art und Weise einsetzen, sondern wichtig war, dass wir darauf geachtet haben, dass wir immer auf dieselbe Weise miteinander umgehen in unseren Besprechungen. Und das hat stabil für ein Klima gesorgt, in dem wir sehr konstruktiv und erfolgreich zusammenarbeiten. Obwohl wir halt ein stark wechselndes Personal sozusagen gehabt haben, jetzt schon über 2 Jahre. Und da frage ich mich, jetzt wieder den Bogen zu New Work zurückgeschlagen, ist es nicht extrem wichtig, eben doch einen halbwegs festen und verbindlichen Rahmen zu haben über die erste Zeit und die erste Euphorie eines Umschwungs hinaus, ja, wo ich vielleicht starte mit einer neuen Form der Arbeitsorganisation, aber dann wächst das Unternehmen, es kommen neue MitarbeiterInnen dazu, man geht in eine neue, also erobert neue Bereiche, in denen man sich bewähren muss. Brauchst du dann nicht doch den Rahmen und mehr als nur, ja, sag ich mal, die Motivation und die absolute Entschlossenheit?
Ja, also ich bin ganz bei dir, dass der Rahmen, also wie wir miteinander umgehen, wenn man es mal als Werte bezeichnen möchte, klar sein darf. Also gleich klar. Und was meine ich mit gleich? Ich glaube, oder also laut den Entwicklungstheorien und Beobachtungen erweitern sich die Werte. Also die Werte oder was uns wichtig ist im Umgang miteinander, entwickelt sich. Und so darf sich auch der Rahmen weiterentwickeln. Und um auf deine erste Frage darauf zurückzukommen, also ich würde immer da anfangen, wo so 1-2 Schritte außerhalb der Komfortzone, das, was man bisher kannte und was bisher einem Sicherheit gegeben hat, also dem Unternehmen Sicherheit gegeben hat, der Unternehmenskultur, da einfach mal 2 Schritte weiter raus in die Lernzone zu gehen, aber nicht weiter. Und so diese innere Sicherheit und dann aber auch die Werte so weiterentwickeln, dass ich Stück für Stück die äußere Sicherheit abgeben kann und in mir selbst suche, was ist mein Potenzial. Nicht, welche Stelle habe ich inne und welche Position und so identifiziere ich mich, sondern hin zu diesem Sinn, diesem, was ist mein Potenzial, was bringe ich in die Gesellschaft. Und da muss man ja erstmal hinkommen und diese innere Sicherheit aufzubauen. Also deswegen ist tatsächlich Stück für Stück sieht man in Unternehmen, die sich diese New Work Welt aufbauen oder diese Vision verwirklichen wollen. Deswegen arbeiten die immer selbstorganisierter. Also das kann man ja wirklich auch beobachten. Ne? Insofern immer so ein Stück in die Lernzone und dann den nächsten Schritt in die Lernzone. Und ja, der Rahmen darf gleich klar sein, wie gehen wir miteinander um, darf auch immer selbstorganisierter, also mitbestimmt werden. Und gleichzeitig darf der Rahmen weitergehen, also man darf sich auch weiterentwickeln. Ich glaube sogar, es muss sich weiterentwickeln, damit ich ja überhaupt die Lernzone immer auch weiter erweitere und damit auch den Raum der Möglichkeiten.
Ja. Und ich würde es insofern, also das ist dieses, ich habe das, wenn ich Vorträge mache zum Thema Unternehmertum, dann nehme ich immer dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Und das gilt auch für New Work, wo viele dann fragen, so, hä, was hat das jetzt miteinander zu tun? Das sind doch eigentlich Gegensätze. Ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist nun mal die Werteebene. Im Endeffekt genau das, was du ja auch beschrieben hast, Andreas, zu sagen, so irgendwie, wir pflegen irgendwie einen gemeinsamen Umgang, egal aus welchem Background wir kommen. Ja. Und wir haben eine ähnliche Haltung. Deswegen synchronisieren wir uns dahingehend. Deswegen empfinden wir Verbindung. Und diese Gegensätze ziehen sich an. Da geht es dann um das Thema Kompetenzen. Und da geht es dann halt eben um das Thema Rollen und Verantwortlichkeiten, Organisationsentwicklung und Organisationsdesign zu gucken, wo ergänzt man sich dann eben auch. Und dann kommt man vorwärts. Und das, was Mel ja auch sagt, dieses same, same, but different. Also es bringt nichts, wenn man immer nur die gleichen Menschen und die gleichen Themen an Bord holt. Es muss Reibung entstehen, damit etwas sich entwickelt. Und man muss aus dieser Komfortzone raus. Gleichzeitig ist halt dieser Rahmen, dieser emotionale Rahmen, es gibt ja diese Bewegung der psychologischen Sicherheit gerade ganz, ganz stark. Das ist das, was als Gruppe gegeben sein muss. In der psychologischen Sicherheit steckt aber auch die intrinsische Motivation drin. Und da gehören ja die drei Sachen dazu. Autonomie, das heißt Selbstorganisation, Kompetenz erleben, Rollenverantwortlichkeiten, wer macht was und wie gut kann man das auch, was ist meine Kompetenz, Kompetenz erleben und das Thema Zugehörigkeit. Und da sind wir wieder bei der Gruppe und wieder bei den Werten. Das heißt, wenn jeder in der Gruppe sich zugehörig fühlt, also das heißt, ich mit den einzelnen Personen und den Gruppenwerten identifizieren kann. Wenn jede Person in der Gruppe sich kompetent fühlt, wirklich, wirklich wollen und können und dann auch noch autonom eben handeln kann, dann wird so ein System weiter emergieren können. Aber wenn wir uns das mal im Detail angucken, dann machen das halt einfach mal die wenigsten bis kaum Firmen. Sich auf diese Themen psychologische Sicherheit, die auch mit extrinsischer Motivation, also das heißt mit Geldflüssen dann auch natürlich zu tun hat. Aber die Intrinsik ist das, was halt völlig verloren geht. Und das ist letztendlich ja auch das wirklich, wirklich Wollen bei Bergmann. Genau dafür ein System schaffen, was diese intrinsische Motivation wieder in den Vordergrund stellt.
Vielleicht sind denen die Risiken zu groß. Also je länger ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, habe ich auch das Gefühl, wir sind eigentlich noch ein bisschen sehr stark bei der Antithese zu dem bisherigen Wirtschafts- und Arbeitssystem. Also wenn, das wird ja so aus einer kritischen Sicht, kann ich das ja beschreiben, also dass die Arbeitsweise des letzten Jahrhunderts als Taylorismus, ne? Also in Bezug nehmend auf diese Absolut. Form der industriellen Organisation, die letzten Endes so funktioniert, dass ich jetzt mal salopp gesagt jeden Deppen von der Straße holen kann und den in meine Fabrik stellen. Und innerhalb kürzester Zeit habe ich den angelernt und der macht die Arbeit sehr zufriedenstellend, weil das System läuft so, dass es eben auf diese intrinsische Motivation und den oder die Einzelne überhaupt nicht ankommt. So, also im Grunde genommen ein komplett automatisiertes Regime, auch wenn da Menschen noch sozusagen als Handlanger vorkommen, bis rauf in Managementbereiche, wo eigentlich auch nur die Leute alle wie Zahnrädchen ihre Arbeit machen. So, und jetzt kommt ihr und kommen ja auch wir und sagen, na Moment, aber da gibt es doch noch eine menschliche Seite und da kann doch viel mehr, wie ihr sagt, ne, von innen kommen, da kann aus einer intrinsischen Motivation heraus können und müssen Menschen noch was beitragen. Aber wenn ich mich jetzt nur darauf fokussiere und jetzt denke ich wieder, wie Stefan das eben auch macht und sagt jetzt einfach mal ein traditionelles Unternehmen oder wie wir das formulieren wollen, dem soll ich das jetzt erklären, dann verstehe ich auch, dass die sagen, aber wir haben es doch immer genau umgekehrt gemacht und kommen wir nicht ganz schnell vom Pfad ab. Ja? Weil das klingt ja jetzt so ein bisschen so, ich muss im Grunde genommen eine Glaubensgemeinschaft gründen und die ne, Entschlossenen um mich scharen und solange die alle diesen Kurs verfolgen, läuft's, aber was ist beim ersten Hindernis? Also auch diese Zweifel hätte ich auch. Also ich frage mich immer, muss ich nicht eigentlich eine Organisation im Unternehmen dann schon auch ganz klare Regeln wieder mitgeben oder gerade dann, wenn ich sage, ihr sollt alles ändern, damit die nicht die Orientierung verlieren und am Ende in alte oder meinetwegen auch ganz neue Fehler verfallen, ja, sodass dass sich die Sache in 0, nichts wieder verliert, nachdem vielleicht am Anfang mit viel Euphorie was Neues begonnen wurde. Also das treibt mich so ein bisschen rum.
Also die einzige Regel, die ich auf dem Weg geben würde, wenn du jetzt sagst, wir brauchen doch Regeln, ist immer offen bleiben, immer ausprobieren, nicht bewerten, sondern in sich schauen, was macht's mit mir? Weil wie komme ich da drauf? Also was ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es kann ein bisschen erschlagen, ne? Weil das ja teilweise ganz, ganz, ganz weit weg vom Möglichkeitsraum und vom Wahrheitsraum von traditionellen Unternehmen weg ist. Und deswegen würde ich halt im ersten Schritt anfangen und dann von da aus weiter gucken und nicht halt sagen, und da müssen wir hin. Weil das kann halt super überwältigen erstmal. Und um vielleicht was zwischen den Zeilen jetzt auch war, ne? Also ja, aber wir müssen doch, am Ende kommt es ja auf den Gewinn an. Ja, im Kapitalismus ja. New Work geht davon aus, dass nicht Kapitalismus stattfindet. Also New Work kann erst sich ganz entfalten, wenn es nicht so krass kapitalistisch entlang geht, wie wir es jetzt aktuell haben. Friedrich Bergmann war ja auch total enttäuscht von den osteuropäischen Ländern, wie da bis 1990, wie unzufrieden die Menschen da waren. Weil die hatten doch irgendwie genug Arbeit, dass sie überleben konnten und die hätten doch eigentlich total sinnorientiert sein müssen. Und deswegen kam er erst darauf, nee, es ist weder Kapitalismus noch diese Art von Kommunismus, sondern es braucht was anderes. Und deswegen kann New Work erst darin entstehen. Und deswegen kann man halt nicht mit der alten Welt oder mit der kapitalistischen, mit den kapitalistischen Werten der Gewinnmaximierung von wenigen, kann man halt nicht argumentieren oder kann man nicht zugrunde legen, wenn man halt ein anderes Gesellschaftssystem wie das im New Work erreichen möchte.
Und das auch nochmal, ja. Und das auch nochmal auf die Unternehmen mit den Herausforderungen, die dann sagen, ja, aber alles total verstanden. Und A, es hat schon immer funktioniert, B, es wird aber in Zukunft so nicht mehr funktionieren, weil man jetzt auf Generationen trifft, die sich wesentlich mehr und besser informieren über, was habe ich denn für einen Impact in der Welt als Unternehmen? Was ist denn mein Fußabdruck? Das heißt, diejenigen Unternehmen, die sich nicht jetzt damit beschäftigen, wie man sich selber überflüssig macht in einer gewissen Art und Weise. Es gibt ja diesen doofen Spruch, disrupt yourself before you get disrupted. Die sich nicht wirklich darüber Gedanken machen, wo liegt denn unser Zielbild über 1, 2 Generationen hinweg. Die werden einfach aussterben. Irgendwann. Entweder durch klimabedingte Veränderungen oder ähnliches. Es gibt ja auch da wieder diesen blöden Spruch, entweder du bist Leader, Follower oder out of business. Und die Schere wird sich jetzt in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, weiter aufmachen. Weil diejenigen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, irgendwann einfach die Generationen hinten raus verlieren. Werden einfach nicht mehr relevant sein. Und das ist das, also ob das jetzt ein großer FMCG-Konzern ist, der nur noch Gewinne und Shareholder Value generiert, weil sie jedes Jahr umsatzträchtige Unternehmen dazukaufen und eigentlich hochdefizitär sind. Ob das irgendwelche Ölkonzerne sind, die jetzt das Greenwashing betreiben oder ob das dann auch kleinere Firmen sind, die sich auf die Fahne schreiben, wir machen ja was für die Menschen und wenn man dann tiefer reinguckt, dann machen sie eben doch nur was für sehr wenige Menschen, nämlich diejenigen, die im Endeffekt Anteil an der Firma haben. Also es wird ja alles mit der fortschreitenden Transparenz wird ja alles sehr viel klarer. Und diese Unternehmen, die sich dagegen wehren, die werden es einfach sehr viel schwerer haben. Werden sie weiter überleben können? Mit Sicherheit. Und diejenigen, die sich aber jetzt schon Gedanken darüber machen, wie könnte denn ein besseres System aussehen? Es geht ja nicht darum, dass man Altruist ist. Egoist oder Altruist, funktioniert beides nicht. In der Mitte liegt die Wahrheit, wie immer. Wenn man jetzt, also gerade die Erbengeneration, jetzt der FamilienunternehmerInnen, die sagen, jetzt haben wir hier eine solide Substanz, wie können wir das besser machen? zum Beispiel, die gemeinnützigen Unternehmen, die sagen, hey, wir wollen doch was besser machen, wie können wir das denn tun? Die haben die Möglichkeit, systemisch diese Themen anzugehen. Wie gesagt, ein Unternehmen, das sagt, ja, aber das kriege ich ja nicht durch meinen Aufsichtsrat durch. Da ist der Drops gelutscht. Riesengroßes, weltweites Reifenherstellungsunternehmen brüsten sich damit, dass sie 200 New Work Coaches in ihrem Unternehmen haben. Und wenn man dann mal zart nachfragt, was sie denn bewirkt haben bisher, dann kriegt man die gleiche Antwort auf die vorherige Frage, dass man ja 200 New Work Coaches hat. Das heißt, auch da in Unternehmen in Anführungszeichen Vorzug gaukeln, dass man, wenn es nicht von der allerhöchsten Incentive-Ebene getrieben wird, dass man so etwas durchsetzen kann, dann sollte man es lieber gleich lassen, in Anführungszeichen. Oder sich eben auf das, was Mel immer sagt, the way you get in the future you get is the way you get in the future, dann halt zu gucken, wie man an der Haltung arbeitet, aber dann auf individueller Ebene. Und auch das sehen wir ganz oft. Es gibt ja diese wundervollen New Work Master Skills Gruppen und da kann man sich zum New Work Coach ausbilden lassen. Ja, das sind diejenigen, wo man, sobald sie die Ausbildung gemacht haben, einen Timer dranhängen kann, wann die kündigen werden. Weil sie einfach sehen, dass das, was sie da für sich erarbeitet haben, systemisch keinen Platz findet. Also im Grunde genommen, um das nochmal abzubinden, Unternehmen, was sagt, ja, aber wieso sollen wir das denn machen, wird es nicht tun. Diejenigen Unternehmen, die sagen, ich spüre da diesen Sense of Urgency, warum auch immer, Legacy aufgrund von Klima, aufgrund von Erbengenerationen, aufgrund von was auch immer, einem Gemeinwohl-Gedanken. Das muss da sein, ansonsten kann sowas ganzheitlich nicht funktionieren.
Ja. Also letzten Endes, ihr seht euch als diejenigen, die für diese sogenannten Early Adopters da sind, die das jetzt machen wollen. Und dann geht ihr davon aus, am Ende kommen die allermeisten hinterher. So.
Absolut. Das ist doch wie immer. Mhm. Wenn man irgendwo was Erfolgreiches sieht, dann kommt man immer mal und sagt so, ach, wie habt ihr das denn gemacht? Diejenigen, die wir bedienen, sind diejenigen, die das Why verstanden haben. Warum soll ich das machen? Und die auch verstanden haben, was im Endeffekt dann die Themen sind, die man adressieren muss. Sie wissen nur nicht, wie. Mhm. Oder diejenigen, die einfach nur sagen, ich habe verstanden, warum ich mich verändern müsste als Unternehmen, als Unternehmerin. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich das mache und was das dann konkret heißt. Also was muss klar sein, dass man verstanden hat, warum sollten wir uns verändern? Das ist unabdingbar.
Ja. Ja, also wir haben jetzt 45 Minuten geredet schon. Das ist für unser Format auf jeden Fall eine Überlänge. Wir haben aber natürlich heute ein bisschen mehr Zeit uns genommen für unsere Gäste. So langsam können wir vielleicht aber dennoch mal das Ende ins Auge fassen. Es sei denn, ihr habt noch einen ganz wichtigen Diskussionspunkt. Ansonsten könnten wir so machen wie das immer. Hier könnte jeder sein Fazit ziehen. Was habe ich aus der Folge gelernt? Was bleibt mir besonders in Erinnerung? Und ja, da nochmal einen wichtigen Punkt aufgreifen. Sollen wir das machen? Sollen wir mal langsam zum Ende schreiten? Dann würde ich euch einladen, das damit mal zu beginnen, Kim oder Melanie, und Stefan und ich fügen dann auch noch unseren Sermon an.
Okay, ich kann gerne beginnen. Ja. Also wir sehen, die Diskussion über New Work ist sehr irgendwie auch viel aufgeladen, jetzt auch was ich so in der Erfahrung auf unterschiedlichen Events habe. Und es ist manchmal auch wirklich überfordernd, weil es weit weg von der Realität von vielen ist. Und deswegen, starte mal irgendwo. Geht einfach mal in die Lernzone und von dort aus dort bleiben, immer weiter in die Lernzone und sich da nicht so in irgendeinem Ziel hinterher hasseln, ja, also dem Ziel New Work zu sein, sondern einfach mal artgerecht zu starten und dann zu gucken, wo man dann hinkommt.
Und für mich das Fazit von heute ist, dass ich es grandios finde, dass es Menschen wie euch gibt, Andreas und Stefan, die sich mit dem Thema halt auch ein bisschen in der Tiefe beschäftigen wollen. Und das ist, glaube ich, das, was es mehr und mehr braucht, dass ein tieferes und dann auch handhabbares Verständnis von dem Thema entwickelt wird. Und dann hat, glaube ich, New Work eine echte Chance, das Zielbild oder das systemische Zielbild zu sein, wo wir in Einklang, wo die Menschen und die Natur im Einklang miteinander existieren können. Und ich freue mich auf das, was ihr noch weiter vorantreiben werdet, wir auch. Und ja, freue mich einfach, dass es da diese doch noch positiv, konstruktiv kritische Pro-New Work-Bewegung gibt. Danke euch dafür.
Ja, danke euch. Stefan, ich würde mal anfangen und du bindest dann die Folge ab, wie üblich, glaube ich, in diesem Fall jedenfalls. Ja, ich fand das auch toll, dass wir euch zu Gast hatten und da nochmal einen ganz anderen Art von Einblick gekriegt haben in die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich habe, glaube ich, ja, ich habe gelernt, tatsächlich, New Work ist nun wirklich noch lange nicht tot, weil ihr natürlich auch die lebende Bestätigung dafür seid, dass man das weiterhin als Thema bearbeiten kann und auch bearbeiten sollte und dass es da einen praktischen Bedarf gibt dafür. Und das finde ich auch schön, dass wir da in vielen an vielen Stellen übereinstimmen, weil auch wir würden ja sagen, das muss man schon mit Sinn und Verstand und aus einer ganzheitlichen Perspektive heraus verfolgen. Und ja, das finde ich spannend, dass da so eine große Entschlossenheit da ist und vielleicht auch da sein muss. Und gleichzeitig noch mal mehr wird mich, glaube ich, auch nach dieser Folge aber auch die Frage beschäftigen, gibt es vielleicht noch einen anderen Weg, weil irgendwo treibt mich das immer so um, auf eine ganz harmlose und unauffällige Art und Weise auch dem Ziel näher zu kommen. Also sozusagen New Work einzuführen in kleinen Dosen, ganz bestimmt nicht so, wie es gemacht wurde, also in dieser Phase, die wir, glaube ich, alle miteinander so ein bisschen so als Mode und Hype beschreiben würden. Aber ich glaube, das beschäftigt mich weiterhin. Gibt es nicht auch die Möglichkeit, den Zaudernden sozusagen die ein oder andere Geschichte, sage ich mal, elegant unterzuschieben, die dann am Ende auch so einen langfristigen Wandel in Gang setzt? Oder sind wir angewiesen auf die mutigen Akteure, die das ganz und gar für sich ergreifen und umsetzen? Also das werden wir uns nochmal angucken, glaube ich. Aber das war sehr, sehr interessant und bereichernd, das von euch hier zu hören und sich darüber Gedanken zu machen und zu unterhalten. Ja, toll. Dann gebe ich an Stefan.
Ja, natürlich auch von meiner Seite vielen Dank. Wir haben ja gestartet mit dem Titel New Work, jetzt erst recht, Fragezeichen und Ausrufezeichen. Ich würde auch eben, wie Kim vorhin gesagt hat, das Fragezeichen streichen. Warum? Also erstens gibt es offensichtlich Leute wie ihr, die die ganze Sache viel ganzheitlicher, viel grundsätzlicher, natürlich aber auch, und das ist ja aufgefallen, sehr voraussetzungsvoll diskutieren. Und insofern ist die Idee bestimmt noch lange nicht tot, solange solche Diskussionen noch tatsächlich in der Praxis, aber auch natürlich in der Theorie stattfinden. Wir haben ja heute sozusagen einen Bogen gespannt. Wir haben das letzte Mal auch über New Work geredet und ein bisschen abgelästert über diese Methodengläubigkeit und New Work ist dann eine Methode und wenn die alle eingeführt haben, ist das Thema wieder tot. Da wäre eben das Fragezeichen gerechtfertigt gewesen. Aber wenn wir den Bogen spannen, wie gesagt, zum anderen Extrem hätte ich jetzt fast gesagt, nämlich in eure Auffassung, die ja völlig weg ist von Methoden und so weiter und sogar in Richtung anderes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem gehen, dann hat man also die Bandbreite mal vor Augen und das ist ja für uns als jemand, der das gerne aus der wissenschaftlichen Ecke betrachtet, natürlich auch eine sehr interessante Diskussion, das mal in den zwei weitest entferntesten Positionen aufgespannt zu sehen. Also wie gesagt, die Diskussion lebt. Solange sie lebt und solange sie noch nicht ausgefochten ist, wird auch das Thema New Work leben. Soweit also das Fazit von uns allen jetzt, also jedem Einzelnen und von uns allen. Ich habe mich sehr gefreut, bedanke mich, dass ihr an unserem heutigen Podcast teilgenommen habt und wünsche allen Zuhörern frohes Schaffen. New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit.